4.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Und hier sind wir wieder, frisch und ausgeruht und gestärkt durch das Wochenende. Mein Name ist Hajo Schumacher, mir gegenüber sitzt die
Suse Schumacher.
Wie war dein Wochenende, Beste?
Wirklich sehr ausgeruht und vor allen Dingen wunderschön, weil wir ja viel draußen waren. Mhm. Unter anderem waren wir in einem Naturweltkulturerbe, kann man das so sagen?
Ja, so heißt das.
Und zwar waren wir im Buchenwald von Grumin.
Mhm. Angermünde, Großraum.
Kann ich nur empfehlen. Ein wunderschöner Wald, eben ganz naturbelassen. Ich werde auch sicherlich einen meiner nächsten Waldtage dort mal veranstalten, weil ich einfach finde, das hat nochmal so eine ganz eigene Energie dort. Buchen sind ja doch sehr grüne Laubbäume und dementsprechend ist dieses Licht auch so wunderschön. Ja, der nächste Waldtag ist jetzt am 10., also am 10. Oktober. Der ist relativ voll, aber wer mit mir nochmal in den Wald möchte, vielleicht im November, um dann jetzt dieses rote Buchenlaub sich anzugucken, das sind ja auch rote Hainbuchen, die dort wachsen. Immer willkommen.
Sag mal, die Buche, ne? Wenn die jetzt ein Tier wäre, was für eins wäre das?
Für mich wäre das, glaube ich, eine Giraffe oder sowas.
Also die Buche ist für mich eher ein positiver Baum, ein freundlicher Baum.
Ja, eine Giraffe
Baum.
Auch.
Für ja, ja, ja.
Und für dich?
Ja, eher vielleicht sowas, na, Kuh ist vielleicht ein bisschen zu simpel.
Ja.
Aber sowas beständig. Naja, was Beständiges eher. Ich finde ja diesen Stamm und diese Rinde so besonders. Das hat ja immer so was sehr Grades, Aufrechtes.
Wir hatten ja eine Begegnung auch noch mit einem Reh, ne?
Ja, behauptest du.
Ja, nee, ich behaupte das nicht. Rehe machen wirklich Geräusche wie heisere Hunde. Und die
also
benutzen
denkst,
das.
Die haben Corona, wenn du sie hörst.
Ja, ein bisschen, genau. Es hört sich ein bisschen nach Bellen an, aber ich fand es auch so ein bisschen wie so ein Jaguar oder so ein Raubkatze.
Also Jaguare sind ja da im Barnimer Land reichlich vertreten.
Überall eigentlich, ne?
Sag mal, lass uns mal historisch werden. Deutsche Einheit, das war ja so dieses Wochenende und jeder muss dann so pflichtschuldig seinen Kommentar schreiben, dass das jetzt ja alles so je nach Sicht ganz gut oder ganz mittelmäßig verlaufen ist. Wie stehst du zur Einheit? Ist das für dich ein Feiertag?
Nee, eigentlich nicht. Er ist uns ja auch ein bisschen auf die Füße gefallen, weil wir leider völlig übersehen hatten, dass Samstag, Feiertag, die Läden zu sind. Also einkaufen ging nicht mehr. Und dadurch, dass wir auf dem Land waren, habe ich dann natürlich auch hier nicht mitbekommen, was alles in Berlin so an Feierei war.
70 Demonstrationen, ich meine, von rechts bis links.
Für mich ist das so ein willkürlicher Tag. Also der ist ja irgendwann mal festgelegt worden, dass es jetzt der 3. Oktober sein muss. Also warum es nicht der 5. sein kann oder der 4.
Ja, oder der Tag des Mauerfalls konkret.
Oder das, ne? Wäre noch konkreter, ja, gewesen.
Aber der 9. November ist natürlich auch vergiftet mit anderen historischen Daten.
Ich weiß nicht, durch diese Pandemie ist der mir so ein bisschen weggerutscht. Dir auch?
Ich finde ganz ehrlich, diese Einheit war ja ein totaler Glücksfall, weil unblutig. Aber das ist genau ihr Problem. Es fehlt dem Ganzen so ein Drama. Ne? Und so von 89
so unblutig war es ja nun auch nicht. Ne?
Also die deutsche Einheit? Das war, ich guck dir mal die Revolution jetzt gerade in Minsk an oder in Hongkong, also im Vergleich dazu.
Ich habe jetzt bloß an diese Flüchtlingsströme dann nach Ungarn und geschlossene Grenzen, also alles, was davor noch war und die Leute, die auf die Straßen gegangen sind in Leipzig, vor der Kirche und.
Ah, ja, aber es wurde kein Schuss abgegeben.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber für mich ist das immer so ein Überstülpen von einem System aufs andere und dann dem anderen sozusagen zu sagen, ihr wart also im Prinzip völlig verblendet und falsch drauf.
Und ihr habt immer euer falsches Leben gelebt.
Und ihr habt immer euer falsches, genau. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Also so sehr ich mir das immer gewünscht habe, weil ich habe ja sowohl Familie im Ost als auch im Westen immer gehabt und kannte auch beides. So sehr ich mir das immer gewünscht habe, fand ich das dann am Ende doch schwierig. Und ich habe mir immer vorgestellt, ich bin ja nun so ein Westkind, wie das eigentlich geworden wäre, wenn nicht der Westen quasi den Osten übernommen hätte, ich sage es jetzt mal bewusst so provokativ, sondern wenn es andersrum gewesen wäre und ich wäre plötzlich so mit meiner Geschichte, die ich vorher so für völlig in Ordnung und normal gehalten hätte, plötzlich so überholt worden und hätte mich jetzt neuen Normen, neuem Geldsystem, was weiß ich auch immer, da zurechtfinden müssen. Also und ich glaube, das ist nicht so eine einfache Leistung.
Ja, und ich glaube, genau dieser Perspektivwechsel, den haben viele Wessis einfach gar nicht gemacht. Also viele waren ja stolz darauf, nö, was soll ich denn im Osten? Ne? Ja. So hingefahren. Aber ich stelle das auch bei mir fest, so die ersten 10 Jahre, ich war ja da viel beim Spiegel, da war der Osten einfach das Reich des Bösen.
Ja.
Da war Stasi, da war Doping, also die ersten Jahre haben wir uns eigentlich nur die dramatischen Geschichten erzählt, die gescheiterten Fluchtgeschichten oder wenn sich Paare gegenseitig ausgespitzelt haben oder sowas. Ich habe eigentlich jetzt erst so in den letzten 10 Jahren das Gefühl gehabt, dass ich mich mit Ostlern auf einer vernünftigen Art und Weise unterhalten kann, weil ich von meinem, ich sag mal…
Habitus?
Ja, von meinem West-Arroganz-Habitus so ein bisschen runter war. Und ich bin auch aus dieser gut-böse Polarisierung raus. Und ich habe wirklich viele Menschen in den letzten 10 Jahren erlebt, wo wir Zeit und Ruhe hatten, einfach mal ohne viele Wertung und ohne dieses politische Gut-Böse sagen, wie war das eigentlich bei euch? Also zum Beispiel bei der Armee.
Ja.
Wenn junge Männer in der DDR verweigern wollten, dann wurden sie eingesperrt, meistens. Mhm. Oder wie war das damals, einen Arbeitsplatz, einen Studienplatz zu kriegen? Wie lief das Leben? Und ich verstehe schon, dass die, ich sag's jetzt mal so gemeinschaftlich, obwohl das wahnsinnig schwierig ist, es gibt die Ossis nicht.
Ja.
Aber es gibt schon eine gewisse, ein Bewusstsein für so Zusammenhalt. Und weil du hast ja deinen Alltag viel, viel aufmerksamer begangen eigentlich, hast geguckt. So, wer ist Freund, wer ist Feind? Ist ein höheres Maß an Sensibilität, glaube ich, manchmal.
Ich bin ja in meinem ersten Leben als Journalistin auch noch viel in den neuen Bundesländern gewesen, weil mich das auch interessiert hat. Also ich habe ja auch viel für den MDR gearbeitet. Was ich immer so interessant finde, gar nicht mal an den Geschichten, die ich da mitgebracht habe, aber ich hatte immer mit den Frauen gleich so ein gutes Gespräch. Also es war immer so auf Augenhöhe. Und wenn ich mir heute so meinen Freundinnenkreis angucke, dann gibt es eben auch viele, die im Osten groß geworden sind. Und
es spielt ich mag auch dieses keine Rolle klare, mehr, ne?
Nee, es spielt keine Rolle mehr. Wenn ich mich, also wenn man sagen könnte, verliebe, dann verliebe ich mich immer so ein bisschen in Ostfrauen.
Der Ostfrau gehen ja.
Ist auch schon wieder so ein Stereotyp, weiß ich
mythologische, auch alles. Mythologische aber, Eigenschaften voraus.
Sag mal, was mich ja jetzt wirklich umtreibt, ne, unser armer Herr Trump ist ja jetzt auch an Corona erkrankt. Sag mal was dazu.
Die Washington Post hat neulich, also die addieren ja immer seine Lügen, ne? Und er ist angefangen mit 5 Lügen am Tag und hat sich in der Amtszeit gesteigert auf durchschnittlich 25.
25, was macht der denn den ganzen Tag? Twittert der den ganzen Tag? Wie setzt man 25 Lügen ab?
Ich weiß es nicht, in jeder also oder Ungenauigkeiten oder Unklarheiten. Das ist halt jetzt so eine Art Lügendetektor. Um Gottes Willen, man soll über Menschen, die krank sind, keine schlechten Scherze machen oder sowas. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt so eine Comeback-Story inszeniert wird. Ich meine, erinnern wir uns an Herrn Bolsonaro, ja?
Ja.
Der hatte auch Corona, hatte der nicht sogar 2-mal
Wenn er Verdacht? Corona hatte,
wenn
ja,
er
das
Corona
weiß man nicht
hatte.
So genau, ja.
Und obwohl der eine total miese Corona-Politik gemacht hat, hat er hinterher durch diese Genesungsgeschichte, durch diese quasi Wiederauferstehungsgeschichte, wenn man es jetzt ein bisschen mythologisch überhöhen will, hat er Zustimmungsplus bekommen. Und jetzt guckt man sich im Weißen Haus gerade mal so die Umfragen an, die sehen ziemlich traurig aus für Trump, weil Biden eigentlich deutlich vorne liegt.
Ja, es werden ja auch immer mehr Republikaner positiv getestet.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt reicht, um zur Gegenseite überzulaufen. Und ich meine, die wichtigste Qualifikation von Joe Biden ist, dass er nicht Donald Trump ist. Der muss einfach nur den Wahltag erleben, überleben. Ja. Dann hat er es eigentlich geschafft. Und jetzt überlegen sich die Trump-Jungs, was können wir eigentlich hier noch tun?
Ja, und Herr Biden überlegt sich, seine Corona-Tests zu veröffentlichen.
Ja, aber weißt du, wenn jetzt die ganze Nation, vielleicht sogar die ganze Welt auf Trumps Kampf gegen das Virus und dann wird es halt irgendwelche Heldengeschichten werden dann noch inszeniert, dann kannst du natürlich als Herausforderer, bist du komplett abgemeldet. Ne?
Ja,
also
ja.
Die öffentliche Aufmerksamkeit geht das halt Interesse nur auf den Amtsinhaber.
Ja.
Also ich würde nicht ganz ausschließen, dass das auch Teil einer Inszenierung ist, wobei weil ich allein den Verdacht schon fürchterlich finde, aber auszuschließen ist, glaube ich, nichts. Und jetzt diese Nummer, so die Kinder sollen jetzt die Regierung und den Wahlkampf übernehmen, ne? Und also dieses, oh, guck mal, die amerikanische Familie hält zusammen. Also da kannst du ganz viel so archaischen Kram bedienen.
Ja, ja, ich darf da auch gar nicht weiter drüber reden, weil ich merke immer so, dass ich habe da so Gedanken im Kopf, die nicht unbedingt, wie sagt man, moralisch in Ordnung sind.
Also du verdächtigst ihn da einer abgekarteten.
Ich würde das zumindest mal nicht ausschließen, aber wissen tue ich es natürlich auch nicht.
Also wir spekulieren fröhlich vor uns hin und in Wirklichkeit wünschen wir niemandem die Pest an Hals. Und
genau, und du hast ja eben noch den anderen Herrn da aus Brasilien genannt, der ja sich auch immer unrühmlicher gebärdet. Mhm. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Pantanal brennt. Weißt du, was das Pantanal ist?
Nö.
Das ist das größte tropische Feuchtgebiet der Welt, Heimat vieler indigener Stämme, seltener Tierarten.
Ja.
Ja, ist auch wieder Brasilien.
Ja.
Jaguar und Riesengürteltier und so wohnen da. Mhm. Und da sind jetzt 22% der rund 3,2 Millionen Hektar abgebrannt.
Boah.
Obwohl das ja, wie gesagt, ein Feuchtgebiet ist. Und es ist auch so, dass es bestimmte Pflanzen gibt, die brauchen sogar Brände, damit sie überhaupt keimen können. Also das gehört schon auch dazu. Aber du hast halt diese Rinderzüchter, die ja neues Land brauchen, damit ihre Viecher dann auch was zu fressen kriegen. Und zwar hat Bolsonaro für 120 Tage immerhin gesagt, okay, Jungs, mal keine Brände, ja. Also hat das ausgesetzt, aber hat auch Umweltinspektoren reduziert und finanziell die Brandschutzmaßnahmen blockiert. Ja, also du kannst ja auch nicht löschen, wenn es dann so schlimm ist. Und das Problem ist ja gar nicht, dass es jetzt mal brennt, sondern das Problem ist, dass dann durch natürlich Trockenheit verschärft wird und das wiederum die Brandgefahr erhöht. Also
ein Teufelskreis.
Ja, ja, genau. Und das ist natürlich auch wieder fürs Weltklima ganz wichtig, dieses Feuchtgebiet.
Mutmach-Podcast möchte ich darauf hinweisen.
Aber
dass
Gabi hat zu mir gesagt, ich soll bitte immer auch wieder an solche Sachen erinnern und das tue ich hiermit.
Hast du auch, aber ich möchte jetzt die Kurve gerade mal wieder kriegen. Und zwar eine gute Überleitung, würde Verona Poth sagen, weil wir an diesem Wochenende eine Einladung bekommen haben, die mir sehr wichtig ist, die mich aber auch ein ganz klein bisschen beklommen macht. Wir sind eingeladen worden zu einem Schlachtfest.
Ah, ja.
Und das ist im Prinzip der Gegenentwurf zu Regenwaldfleisch.
Stimmt.
Das ist ein Galloway, glaube ich. Also
das
auf jeden
den
Fall.
Den ganzen Winter ist es permanent auf der Weide.
Also so ein wirklich zähes Rindviech. Ein bisschen zottelig, ne? Also da kann auch mal ein bisschen Frost und Eis im Fell klimpern. So, und am 20. beziehungsweise in den 10 Tagen davor, und das muss man sich wirklich als große Zusammenkunft vorstellen, schlachtet unsere Freundin Friederike, beziehungsweise sie lässt schlachten. Also da kommt der Schlachter, der muss ja auch immer, da muss, glaube ich, noch so ein Stempel drauf.
Schlachtfest nennt sie das ja auch.
Sie nennt das Schlachtfest, aber es ist natürlich auch Arbeit, ne?
Ja.
Weil Nose-to-Tail-Konzept, es wird natürlich nichts von dem Viech weggeschmissen, sondern es wird selbst die Hufe, ich meine, du kannst das ja alles verwenden.
Ja.
Und einer muss dann auch tatsächlich mal mit dem Messer in das noch warme Fleisch und das Blut wird in einem Eimer aufgefangen. Und ich finde, jeder, der Fleisch isst, sollte auch Zeuge sein dieses Prozesses.
Dieses Tötungsprozesses.
Ja, es geht nicht
und
nur um Schlachten.
Schlachtprozesses, ne? Also wie nehme ich es auseinander, meinst du jetzt?
Ja, genau, aber du siehst ja Eingeweide und du siehst, da kullert dann vielleicht nochmal ein Auge über den Boden.
Vielleicht noch alles warm.
So, alles warm. Und es hat auch, ich war einmal in der Metzgerei, also es hat so dieser warme Blutdunst, der ist schon sehr speziell.
Ja, das riecht auch sehr speziell, das weiß ich.
Aber ich würde auch gerne unseren, er weiß von seinem Glück noch gar nichts, unseren kleinen großen Sohn mitnehmen, unseren 15, fast 16-Jährigen, der wahnsinnig gerne Fleisch isst. Und
um ihm das mal so ein bisschen näher zu bringen.
Nicht zum Abschrecken, sondern einfach nur so zum Wissen, so zum Wertschätzen
genau.
Kein Fleisch wegschmeißen, lieber was Gutes. Und ich finde das auch gar nicht schlimm mit diesem Schlachtfest. Also ich finde, das ist so der Lauf des Lebens. Ne? Größer frisst kleiner, stärker frisst schwächer. Und die hatten ein tolles Leben, die Kühe. Also kann man machen.
Entscheide dich mal spontan, 20 oder Brandenburger Tor?
Brandenburger Tor natürlich.
Okay, also das Brandenburger Tor hat eine, ich lese heute wieder etwas und du musst raten.
Okay.
Immer schon war ich anfällig dafür, Dinge auszuprobieren, die mir nicht gut tun. Auch gehe ich gern mal volles Risiko, ohne darüber nachzudenken, was das mit mir machen könnte. Und so ist die Entscheidung für dieses Buch an einem Tag im April 2017 in Boston, Massachusetts. Oh Gott, das hatte, glaube ich, Evelyn Hamann. Ja, gefallen. Nach 36 Stunden ohne Schlaf und Essen setzte eine prägende Erkenntnis ein. Das Gehirn ist ein sehr feines System, absolut faszinierend, gleichzeitig aber auch noch weitgehend unverstanden, unberechenbar. Wir sollten vorsichtig mit ihm umgehen, respektvoll, bevor es zu spät ist. Ja, ich lese nachher vielleicht 2017. gleich noch was. Ja, ist relativ aktuell.
Was für einen Buchstaben haben wir gerade?
M.
Oh Mist, ich hatte mich auf L vorbereitet.
Nee, wir hatten doch Selma Lagerlöf neulich.
Hm? Dann war das Herbert Marcuse,
Nein.
2017. M. Eine Frau?
Ja.
Eva Menasse?
Nein. Wir können ja da gleich. Ich habe ja noch Hertha eine Müller. Frage an dich. Nein, ich habe ja noch eine Frage an dich.
Ach, dann frag.
Jetzt ist wieder die Frage, wie man das ausspricht. Unsere Gesundheitssenatorin hier in Berlin,
ja.
Frau Kalaitschi, hat ja jetzt gesagt oder möchte gerne Alkoholbeschränkungen. Und da möchte ich gerne mal wissen, was du dazu denkst. Und zwar hat sie jetzt den Vorschlag gemacht, dass Restaurants, Bars und Clubs, aber auch Tankstellen, Spätis und Supermärkte von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens keinen Alkohol mehr verkaufen oder eben ausschenken dürfen. Was denkst du?
Ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich glaube nicht, dass in einer tendenziell widerständigen Stadt wie Berlin das durchzusetzen ist.
Nee, die Grünen finden es ja auch schon nicht gut.
Das Problem ist einfach, dass dann so ein Verdrängungseffekt sich einstellt. Wir kennen das ja ein bisschen vom Drogenhandel. Ne?
Ja.
Wenn das Cottbusser Tor jetzt auf einmal mit einer mobilen Wache kontrolliert wird, dann verschwinden die Dealer halt in die nächstbesten Seitenstraßen oder suchen sich einen anderen U-Bahnhof aus.
Mhm.
Also ja, das mit den Verboten. Ich meine, wir müssen uns tatsächlich mal eines vergegenwärtigen, was neu ist tatsächlich für uns. Wir gehören hier zu den Hotspots der Republik.
Ja, eben, das wollte ich gerade sagen.
Wir reden alle über Hamm und
Tempelhof Schöneberg.
Genau. So, das heißt also, Menschen in anderen Bundesländern, zum Beispiel, ich glaube Rheinland-Pfalz, haben gesagt...
ja, in Schleswig-Holstein musst du 14 Tage in Quarantäne, um da überhaupt einreisen zu können,
Berlin
wenn du aus der Mitte kommst.
Ja, genau. Ich meine, du kannst natürlich
oder
sagen,
Neukölln
du
oder
wohnst in Reinickendorf oder so. Aber trotzdem, also das zeigt natürlich, dass wir hier gerade mal auf eine Situation zusteuern, die wir in Berlin gar nicht kannten. Wir haben bislang immer gesagt, ach guck mal, alle Ampeln auf grün und alles dufte. Und diesen Swing jetzt im Kopf wieder hinzukriegen, nachdem wir doch so am Ende des Sommers alle relativ positiv und, wie soll ich sagen, so leichtfertig dann auch ein bisschen waren.
Ja, also in Schweden sind sie auch gerade wieder alarmiert. Da gehen nämlich die Zahlen auch wieder hoch. Und jetzt denken sie tatsächlich auch in Schweden über den Lockdown nach.
Ach.
Fand ich ganz interessant.
Ja, lies doch nochmal
was. Ich lese nochmal was, genau. Ich hatte in Boston gerade meine erste Erfahrung im Brain Hacking gemacht. Hatte ein Gerät ausprobiert, mit dem man sein Gehirn ankurbeln kann, um aktiver und entspannter zu werden.
Miriam Meckel.
Super. Ja, genau.
Ah.
Lass mich zumindest noch diesen Absatz zu Ende lesen.
Ja, Entschuldigung, dass ich...
Mit einer App steuert man niedrigschwelligen Strom über zwei Elektroden am Kopf ins Gehirn. Der Strom soll das vegetative Nervensystem beeinflussen, um für mehr Energie oder Entspannung zu sorgen. Eine interessante Erfahrung. Der Test hat bei mir gewirkt. Ich war sehr energetisch. So energetisch, dass ich mich mehrmals übergeben musste, an Essen oder Schlafen die nächsten 36 Stunden nicht zu denken war. Diese Optimierung des Gehirns hat sich alles andere als optimal angefühlt. Und du hast völlig recht, das ist aus Miriam Meckels Buch »Mein Kopf gehört mir«, eine Reise durch die schöne neue Welt des Brain Hacking.
Genau, und das habe ich
tatsächlich... Piper Verlag 2018 erschienen.
Und das habe ich tatsächlich auch mal, zumindest mal so quer gelesen und fand diesen, deswegen dachte ich so Boston und so, das passte irgendwie.
Das andere, was ich dir sonst vorgelesen hätte, wenn du jetzt Zahl gesagt hättest,
wäre
von Thomas Mann, der Tod in Venedig gewesen, also
ja,
diese
Thomas
Novelle.
Sag mal, wie stehst du zu Thomas Mann?
Also ich musste ihn, ich habe hier, als ich dieses Buch aufschlug, musste ich ja sehr lachen, weil da steht ja noch mein Mädchenname drin und auch wirklich Kinderschrift. Das bedeutet, ich habe das in der Schule gelesen.
Ja, wer nicht?
Wer nicht, eben. Für mich ist das immer, also ich sage es mal anders, mir fällt da immer so ein zurückgezogener, etwas granteliger, älterer Herr ein mit Hut, der mich als Schülerin nicht so wirklich mitgerissen hat. Und ich habe auch immer ich fand das immer etwas...
Kannst du den Hut beschreiben, den du...
Ja, der ist auf jeden Fall grau.
Aber eher hell oder dunkel?
Hell.
Ja, ist ganz total irre. Das mag ein, also das ist bei
Wahrscheinlich
mir auch
gibt es irgendwelche Fotos von ihm, ja, wo er so aussieht oder sowas. Ne?
Ich habe mich immer so schlecht gefühlt, wenn
genau.
Wenn unser Reich Ranitzky, unser Literaturpapst, als er noch lebte, der war so ein großer Thomas Mann-Kenner.
Ja.
Und ich konnte da immer nicht folgen. Ich fand die Sätze zu lang und manchmal zu verschraubt. Und
also ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, als ich jetzt hier nochmal gelesen habe, weil das Interessante ist, der fährt ja dann nach, dieser Protagonist fährt ja dann nach Venedig oder reist da und verliebt sich dann in einen,
genau,
Jungen. Und das viel Interessantere fand ich aber, dass die Cholera gerade in Venedig wütet und der Protagonist tatsächlich auch an der Cholera am Ende stirbt. Also an einer Pandemie, wenn du so willst, mhm, ja. Fand ich interessant.
Also bei M habe ich noch Henry Miller und die Frauen hatte ich ja eben gerade mit Eva. Harald Martenstein, noch ein Kollege vom Tagesspiegel.
Genau.
Ja,
und ich sag mal Golo, Heinrich, Klaus, Monika, Viktor, Frido.
Mann.
Mhm. Genau, und Thomas hatten wir ja auch schon.
Golo habe ich nie verstanden als Vorname.
Ich auch nicht. Ich denke mal an Golem oder so.
Ja.
Monika Maron und Miriam Metgel hatten wir ja schon. Paul Maar noch, natürlich. Das
ja, natürlich. Mit welchem super guten Vorsatz gehen wir denn in die Woche, mein Schatz?
Es ist ja eine Woche vor den Herbstferien hier in Berlin. Mhm. Ich habe immer noch so eine stille Träne für den Nicht-Begehen. Aber ja. Ich weiß aber, wir haben ja auch schon jemanden gerettet, der auch ganz traurig war, dass er nicht in Urlaub fahren konnte und jetzt dann doch wieder ein bisschen damit versöhnt war, weil
ja,
es eben alle. Ansonsten mache ich das, glaube ich, so wie der Dalai. Das passt jetzt hier auch ganz gut zu dem, was wir heute an traurigen Meldungen hatten. Das Leben ist nicht da, damit sich die Kräfte der Zerstörung ausbreiten können. Insofern gehe ich sehr optimistisch in die Woche und freue mich auf alles, was da kommt. Also ich habe ein paar Sachen noch zu tun und dann hoffe ich, sind Herbstferien
und Waldtag. Und ich habe das Schildchen Hingabe gezogen, was eigentlich immer richtig ist.
Was ist denn für dich die Hingabe in die nächste Woche?
Die Hingabe ist für mich, ich werde am Mittwoch in der Urania, was hier eine hoch angesehene Bildungsanstalt ist, ja, darf ich mein Buch vorstellen und werde da auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine PowerPoint-Präsentation benutzen und bin ein wenig aufgeregt, weil das strukturiert den Vortrag ja schon anders. Also du musst dich ja schon an deinen Folien langhangeln. Bislang habe ich immer so frei gesprochen, was natürlich auch seine Tücken hat, wenn man auf Abwege gerät. Aber ich bin gespannt.
Ich glaube, ich komme mal mit und gucke mir das an. Ich
freue mich auf ein geduldiges Publikum.
Hingabe, bleib bei dem, was ist, statt mit den Gedanken bei dem zu sein, was sein könnte oder sollte. Mhm. Gib das Bedürfnis auf, das Leben lenken zu wollen und lass dich auf den Frieden des Annehmens ein. Also eine frohe Woche mit allem, was da kommt, entspannt sein und wir freuen uns auf Mittwoch.
Und friedliches Annehmen.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.